Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Der Wunsch nach einem fairen Wahlkampf ist nicht neu. Ausschließlich mit Argumenten kämpfen und um die besten Lösungen ringen. Doch die Realität sieht meist anders aus. Fleißige Wahlkämpfer kleben Plakate, andere reißen sie wieder ab. Und auch wie Politiker verschiedener Parteien miteinander umgehen, sorgt immer wieder für Aufregung. Vor Jahrzehnten gab es mal eine Schiedsstelle, um den Bundestagswahlkampf fairer zu machen. Und im Kölner Wahlkampf gibt es vor jeder Wahl ein sogenanntes Fairnessabkommen. So auch dieses Mal. In knapp 2 Wochen finden Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen statt. Die AfD wurde bei diesem Abkommen außen vor gelassen, ein Streitpunkt. Und dann ist da auf einmal die Geschichte um 6 verstorbene AfD-Kandidaten, für die sich auch Elon Musk interessiert. Aber gibt es auch Inhalte in diesem Wahlkampf? Caroline Wissing.
Ein Aufschwung für Köln. Für eine Stadt, die wächst und atmet. Viele allgemeine Versprechungen, wenig konkrete Ideen für die Probleme der Stadt. Dabei gibt es die zuhauf. Verkehr, fehlende Kita-Plätze, eine wachsende Drogenszene in der Innenstadt. Dass die Parteien hier kaum Lösungsvorschläge präsentieren, enttäuscht.
Es sind viele Wahlplakate, aber niemand, der irgendwas umsetzt. Deswegen ist ein bisschen der Frust dieses Jahr so, wähle ich überhaupt?
Ich habe das Gefühl, dass vor allem Bundespolitik und Landespolitik eine große Rolle spielt, auch in der Meinungsbildung, und dass das auch den Wahlkampf beherrscht.
In diese inhaltliche Lücke grätscht diese Schlagzeile vor wenigen Tagen. Kölner Parteien hätten sich verpflichtet, nur positiv über Migration zu sprechen. Auch Elon Musk teilt einen Artikel dazu bei X. Nur die AfD spreche frei über Migration und empfiehlt, sie zu wählen. Hintergrund des Ganzen eine freiwillige Fairnessvereinbarung, die es seit mehr als 25 Jahren in Köln gibt. Fast alle Parteien vereinbaren darin, nicht auf Kosten von Migranten Wahlkampf zu führen. Initiator ist der Runde Tisch für Integration. Ombudsmann Bernhard Seiger sagt, es gehe nicht um einen Maulkorb für Themen.
Maulkorb-Erlass gibt es nicht, keine Maulkorb-Vereinbarung. Es gibt ein klares Bekenntnis zur politischen Kultur der Meinungsstreitigkeit. Aber wir halten hoch, und das ist etwas, was wir wirklich wertschätzen, dass wir in einem respektvollen Ton miteinander sprechen.
Die CDU zum Beispiel spricht sich im Wahlkampf gegen die Einrichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft hier in Köln aus. Völlig okay, laut Fairnessvereinbarung. Inhalte, die kaum durchdringen gegen die Erzählung von Populisten.
Das Problem ist, wenn der Anschein erweckt wird, dass bestimmte Themen ausgeklammert werden sollen, weil sie bestimmten Parteien helfen, andere nicht, dann könnte das in der Kommunikation schwierig werden.
Und es ist nicht der einzige inhaltliche Nebenschauplatz in dieser NRW-Kommunalwahl. Mehrere Todesfälle bei der NRW-AfD sorgen gerade für wilde Spekulationen in sozialen Medien. Das könne kein Zufall sein. Auch weil Alice Weidel selbst online die Diskussion befeuerte. Es kommt immer wieder vor, dass Kandidaten versterben, auch bei anderen Parteien. Die NRW-AfD bemüht sich, das Thema einzufangen.
Nach dem, was uns jetzt vorliegt, und wir sind da sehr, sehr gründlich, können wir im Moment von Zufällen ausgehen. Viele haben Vorerkrankungen, etc., hatten auch schon Alter jenseits der 60. Aber wir werden das trotzdem noch mal im Nachgang gründlich analysieren. Das ist auch völlig klar. Aber bitte keine Spekulation.
12 Tage sind es bis zu den Kommunalwahlen in NRW. Es bleibt noch etwas Zeit für wirkliche inhaltliche Diskussionen, fernab von Populismus und Verschwörungsmythen.
Und dazu Fragen an den Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Guten Abend, Herr Schröder.
Schönen guten Abend, Herr Fürst.
Adressieren die großen Parteien im Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen die Themen nicht gut? Tut sich da ein Vakuum auf, das Verschwörungsgeschichten freien Lauf lässt?
Ja, es hat ein bisschen den Eindruck, dass der Wahlkampf nicht so richtig in Gang kommt. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, erstens ist noch etwas Zeit. Zweitens sind Kommunalwahlen immer schon die Stiefkinder des deutschen Wahlkampfes, sodass die Wahlbeteiligung dort auch in der Regel wesentlich schwächer ausfällt. Aber da ist ja noch ein bisschen Luft, und wie wir sehen, kommt da langsam auch eine gewisse Dynamik in Gang.
Auf die Todesfälle der AfD-Kandidaten. Wir haben eben davon gehört, reagiert die Partei unterschiedlich. Einige befördern die Verschwörung, andere, die weisen sie zurück. Was steckt wohl dahinter?
Naja, das kann so angelegt sein, dass die in der Parteispitze denken, boah, wir haben doch jetzt die Chance hier, Nordrhein-Westfalen zu übernehmen, wenn da mehr Dynamik reinkommt. Wir können an die Stelle der SPD in einigen Städten kommen, aber dafür brauchen wir Triggerthemen. Da reicht's nicht, wenn man über die üblichen Sachthemen in einem feinen Stil diskutiert, sondern da braucht man Polarisierung. Das ist die Spezialität der AfD und insofern glaubt man in dieser Lage auf einmal ein Muster zu erkennen. Es kann doch nicht sein, dass auf einmal 6 von uns ums Leben gekommen sind. Das kann doch kein Zufall sein. Das muss doch irgendwie gesteuert sein. Also diese Botschaft kommt darüber und die ist natürlich gefährlich. Auf der anderen Seite haben wir eben Herrn Gottschalk gesehen, der da sehr zurückhaltend und sehr nüchtern die Dinge analysiert. Also hier gibt es einen deutlichen Spannungsbogen zwischen der Parteispitze, die ihrer Verantwortung wohl nicht ganz im Klaren ist, und den lokalen Akteuren, die wissen, dass hier eine Grenze überschritten wird, wenn man hier unterstellt, dass andere einen Plan haben und dass AfD-Politiker besonders bedroht sind. Wir sehen ja auch, es sind einige Tote, und das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, wenn man die vergangenen Wahlkämpfe ansieht. Das sind ja um 60.000, 70.000 Kandidaten, und viele von denen sind älter, wenn Vorerkrankungen vorliegen. Das ist also durchaus alles im Rahmen dessen, was wir aus anderen Wahlkämpfen auch kennen.
Wenn wir jetzt auf den Wahlkampf speziell in Köln schauen, da gibt es eine Fairness-Verabredung, wie wir gesehen haben. Sind unsere Wahlkämpfe denn so außer Kontrolle geraten, dass Recht und Gesetz nicht mehr ausreichen?
Naja, gut, wir haben schon Grenzüberschreitungen, wir haben Polarisierungen, und hier handelt es sich ja um eine Initiative aus der Gesellschaft, ein runder Tisch zur Integration der Partei ergreift für Migrantinnen und Migranten, der in Sorge ist, dass Wahlkämpfe gerade auf deren Rücken ausgetragen wird. Und in diesem Sinne ist das eine Art Selbstverpflichtung, die die Parteien eingehen. Aus Wahlkämpfen, die aus dem Ruder gelaufen sind, das kennen wir eigentlich in Deutschland nicht. Gleichzeitig muss man allerdings auch in Rechnung stellen, Wahlkämpfe sind ja keine nur mit Florett ausgetragene Auseinandersetzungen, sondern Politik hat ja auch was mit Leidenschaft zu tun. Insofern ist es durchaus sinnvoll, dass man Flanken aufstellt, dass man das Ganze ein Stück weit versucht einzubringen.
Aber sehen Sie denn eine Entwicklung, dass unsere Wahlkämpfe rauer und schärfer werden?
Nein, die sehe ich aufs Ganze betrachtet nicht. Wenn wir die Wahlkämpfe der 50er, 60er Jahre sehen, die hatten durchaus mehr an Polarisierung, sowohl verbal als auch in der teilweise auch körperlichen Auseinandersetzung. Was wir allerdings feststellen können, ist, dass die Attacken gegenüber Politikern, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene, enorm zugenommen haben. Wir haben eine ganze Reihe von Studien, die davon ausgehen, dass 60-70% der Kommunalpolitiker in ihrem Leben schon bedroht worden sind, dass manche nicht mehr gewillt sind, als Bürgermeisterkandidaten anzutreten, und dass vor allen Dingen beobachtbar ist ein Rückzug von Frauen, die sich diesem Klima nicht widmen wollen.
Schauen wir noch einmal auf diese Vereinbarung in Köln. Wir haben das eben auch im Beitrag gehört schon. Da ist auch eine Passage drin zur Migration. Für negative gesellschaftliche Entwicklungen wie die Arbeitslosigkeit oder die Gefährdung der inneren Sicherheit sollten nicht Migranten verantwortlich gemacht werden. Verhindert sowas wirklich Rassismus oder schürt das Misstrauen, wenn Wählerinnen und Wähler das hören und denken, es kann vielleicht doch nicht offen über Probleme dadurch gesprochen werden?
Es kann beides sein. Es kann einerseits eine Ermutigung sein, Fairness zu praktizieren. Es kann auf der anderen Seite als nicht intendierte Folge erst recht dazu führen, dass diejenigen, die hier nicht mitmachen wollen, sich als Opfer stilisieren und damit eine Dynamik in den Wahlkampf hineinbringen, die dann nicht mehr auf die beste Lösung zur Gestaltung der kommunalen Verhältnisse zielt, sondern in der Tat eine ressentimentgeladene Polarisierung. Und deshalb muss man in Köln jetzt Acht geben, dass man das wieder gut hinbekommt und dass die AfD sich nicht hier als Opfer stilisiert, sondern dass sie sich an die Spielregeln des fairen Umgangs handelt. Und hier wird ja nichts anderes eingefordert als das Grundgesetz, das heißt Artikel 1 Menschenwürde, und die gilt für alle.
Das sagt Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Der 6. Januar 2021 hat die eigentlich so starke US-amerikanische Demokratie herausgefordert, als Tausende das Kapitol stürmten, Anhänger des damals gerade abgewählten Präsident Donald Trump. Die genaue Rolle Trumps dabei ist bis heute umstritten. Fast auf den Tag genau, 2 Jahre später, waren in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia ähnliche Bilder zu sehen, nachdem dort Präsident Bolsonaro abgewählt worden war, ein Trump-Verbündeter. Da stürmten seine Anhänger ebenfalls das Parlamentsgebäude. Vor dem obersten Gericht Brasiliens muss sich Bolsonaro deshalb wegen versuchten Staatsstreichs verantworten. Und heute ging der Prozess mit der Urteilsfindung in die entscheidende Phase. Xenia Böttcher.
Es ist ein schicksalshafter Ort für Gabriela Bilot. Hier vor dem obersten Gerichtshof in Brasilia wird seit heute über die Zukunft von Ex-Präsident Bolsonaro entschieden. Und genau hierher eilte die preisgekrönte Fotojournalistin im Januar 2023, als ein wütender Mob alles verwüstet. Es war für mich wie ein Blick in die Hölle. Es ist traurig, wenn du siehst, wie die Demokratie deines Landes angegriffen wird. Überzeugt, sie wurden um den Wahlsieg betrogen, stürmen damals etwa 4000 Bolsonaro-Anhänger Parlament, Präsidentenpalast und das oberste Gericht. Angestachelt durch den Ex-Präsidenten, sagt die Anklage. Der habe aktiv an Putschplänen mitgearbeitet, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehörten Falschnachrichten, Notstandsdekrete, Tötungspläne, fasst der Richter die Beweislage zusammen. Es wurde ein Staatsstreich versucht, der gegen die Institutionen und die Demokratie selbst gerichtet war, mit dem Ziel, einen Ausnahmezustand und eine echte Diktatur zu errichten. Bolsonaro drohen bis zu 40 Jahre Haft. Vor Gericht erscheint der heute nicht. Es gehe ihm gesundheitlich nicht gut, so sein Anwalt. Er ist zu Hause. Seit Tagen schon sitzt der Ex-Präsident, der die Putschvorwürfe von sich weist, im Hausarrest. Mit rund um die Uhr Polizeibewachung, am Knöchel eine elektronische Fußfessel wegen Fluchtgefahr. Das ist doch alles übertrieben. Ich bin der Ex-Präsident des Landes, ich bin 70 Jahre alt. Das ist eine absolute Demütigung. In Washington kam es fast genau 2 Jahre zuvor mit dem Sturm auf das Kapitol zu einem bemerkenswert ähnlichen Ereignis, allerdings mit ganz anderem Ausgang. Aus Washington kommt Rückenwind von einem politischen Partner. US-Präsident Trump bezeichnet den Prozess als Hexenjagd und verhängt darum Strafzölle gegen Brasilien und Sanktionen gegen die Richter. Die versuchen, ihn in den Knast zu bringen. Zufälligerweise kenne ich den Mann und ich denke, das ist ein ehrlicher Mensch. Ich denke, was die versuchen, ist, Bolsonaro politisch hinzurichten. Der Rückenwind aus den USA heizt Emotionen in Brasilien an. Es kommt zu Demonstrationen für und gegen Bolsonaro und dessen Verbündeten. Eine Verurteilung könnte die politischen Gräben vertiefen und eine Verurteilung halten Rechtsexperten für sehr wahrscheinlich. Es gibt sehr starke Beweise für die Beteiligung dieser Personen am Versuch, die brasilianischen demokratischen Institutionen zu untergraben. Für Journalistin Gabriela Bilot zeigt der Prozess, Brasilien ist eine wehrhafte Demokratie. In 10 Tagen soll das Urteil fallen. 10 Tage, die unruhig werden könnten in Brasilien.
Wir kommen nach Deutschland und schauen hier auf einen Prozess, der seit Wochen die Zeitungen, Online-Seiten und auch Nachrichtensendungen füllt. Die Tochter des Gründers der Restaurantkette Blockhaus, Christina Block, steht vor Gericht. Sie soll laut Anklage die Entführung der eigenen Kinder in Auftrag gegeben haben. Mit angeklagt ihr Lebensgefährte, der frühere Sportmoderator und ehemalige ARD-Journalist Gerhard Delling. Das öffentliche Interesse an dem Prozess in Hamburg ist enorm, deutschlandweit. Was dahinter steckt, Christian Stichler hat sich umgehört.
Als Kriminalreporterin hat Anne Kunze schon einiges erlebt. In ihrem Podcast hat sie etliche Justizfälle besprochen. Sie fasziniert das laufende Verfahren vor dem Hamburger Landgericht. Dabei ist heute erst Verhandlungstag 9.
Es wirkt manchmal fast wie ein Film. Ne? Wir haben Prominente, die hier auftreten. Wir haben eine Schattenwelt, in die wir reinschauen können. Eine Schattenwelt aus Ex-Militär, Ex-Polizei, Ex-Geheimdienst, die uns sonst verborgen bleibt.
In Hamburg wurden schon große Kriminalfälle verhandelt. Von der Fälschung der Hitler-Tagebücher bis hin zu den Anschlägen auf das World Trade Center in New York und dessen Hintermänner. Aber dieses Verfahren, der Blockprozess, erreicht neue Dimensionen.
Wir können große Prozesse, wir kennen das auch mit dem medialen Interesse. Man muss aber ganz klar sagen, dass dieses Verfahren, was das mediale Interesse angeht, hier durchaus in einer anderen Liga spielt und dieses noch größer ist, als wir das kennen.
Mehr als 100 akkreditierte Journalistinnen und Journalisten. Ein Grund dafür die Prominenz der beiden Angeklagten. Christina Block, Tochter des bekannten Steakhouse-Gründers, und ihr Lebensgefährte Gerhard Delling, preisgekrönter ehemaliger Sportmoderator der ARD. Welche Rolle haben sie bei der Entführung der beiden jüngsten Block-Kinder gespielt? Sie bestreiten jegliche Beteiligung. Es bleibt die zentrale Frage des Prozesses. Zum ersten Mal am Landgericht in Hamburg die Live-Ticker. Direkt aus dem Gerichtssaal. Ein Prozessprotokoll im Minutentakt.
Ich erlebe es zum ersten Mal, dass live getickert wird von den Verhandlungstagen, dass im Grunde jedes Wort sofort in die Welt posaunt wird. Das macht schon was mit dem Verfahren. Man merkt, dass das, was draußen passiert, sofort Widerhall findet im Verhandlungssaal.
Die Berichterstattung verändert das Verfahren. Das Gericht hat auch das genau im Blick.
Das ist hier sicherlich ein dynamisches Geschehen, das weiterhin beobachtet werden wird. Insbesondere die Frage, gibt es hier Wechselwirkungen? Der Wahrheitsfindung ist sicherlich am meisten gedient, wenn man authentische Aussagen von Zeugen, authentische Einlassungen hat. Von Leuten, die nicht immer schon mitdenken müssen, geht nun jedes Wort nach draußen.
Auch Deutschlands größtes Boulevardmedium tickert live aus dem Saal. Beim Thema Sorgerecht habe fast jeder einen Anknüpfungspunkt, ein Grund für das enorme Interesse.
Wir haben am Ende direkt gemerkt, zu den ersten Prozesstagen, dass dieser Prozess unheimlich dynamisch und eine riesen Bandbreite ist. Und das, was dort vor Gericht passiert ist, ob es die Redeschlachten der Anwälte waren oder die Befragungen von Angeklagten, das war so intensiv und so inhaltsstark, dass wir das einfach genauso abbilden wollten.
Dieser Prozess wird auch Reporterin Anne Kunze so schnell nicht loslassen. Denn das Verfahren, das aus einem Filmdrehbuch stammen könnte, hat gerade erst begonnen. Mindestens 48 Prozesstage werden folgen, bevor sich hier erst einmal der Vorhang schließt.
Es ist ein langes Warten auf mehr Gäste und auf bessere Zeiten im Gastgewerbe. Darauf macht heute der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA aufmerksam. Viele Gastronomen befürchten dem Verband zufolge, dass sie in diesem Jahr in die roten Zahlen rutschen könnten. Das sind zum einen die steigenden Preise für Lebensmittel. Andererseits fehlen etlichen Hotels, Restaurants und Kneipen die Mitarbeiter. Hinzu kommen noch die Folgen der Corona-Zeit, als viele Betriebe lange dicht machen mussten. Und so stehen nicht nur Klagen, sondern auch konkrete Forderungen im Raum. Andreas König und Caroline Marchow.
Björn Swanson checkt die Reservierungen. 19 sind es. Zusammen mit der Laufkundschaft rechnet er mit rund 50 Gästen heute Abend in seinem Bistro in der Berliner City West.
Wir landen dann so ein bisschen bei über 50% Belegung, was sicherlich für den Dienstag nicht schlecht ist. Aber klar, bei dem Kostenapparat, den man am Monatsende stemmen muss, muss eigentlich jeder Tag irgendwo bei 80% liegen.
Die Seezunge ist das Highlight auf Swansons Karte. Die halbe für 49 Euro. In dem Preis stecken auch die Kosten, die in den zurückliegenden Jahren gestiegen sind, für Personal, Lebensmittel, Energie. Und da auch die Gäste mit solchen Steigerungen zu kämpfen haben, kommen eben weniger, die sich die Seezunge leisten wollen oder können.
Wenn wir in der Gastronomie die Preise realistisch auf den Gast umlegen, dann kommen sie halt einfach nicht mehr. Wenn man dann sagt, dann ist es halt beim Swanson, ist es halt zu teuer. Und wenn es gar nicht mehr geht, und das haben die Leute ja auch irgendwie über Corona gemerkt und gelernt, dann bleibt man halt zu Hause. Und dann gibt es halt entweder eine Tiefkühlpizza oder man kocht selber was.
In Brandenburger Ausflugslokalen wie hier in Werder direkt an der Havel war es der durchwachsene Sommer, der sich schlecht auf die Bilanz ausgewirkt hat. Hier sind sie auf Touristen angewiesen und die kommen meist nur, wenn die Sonne scheint. Allein der verregnete Juli könnte ihnen 20-30% des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr kosten, schätzt Inhaber Christian Donder. Er hat eigentlich auf bessere Geschäfte gehofft, so bleibt die Situation angespannt, vor allem mit Blick auf das Personal.
Unser Geld können wir nur im Sommer verdienen. Wenn der Sommer verregnet ist, dann kommen wir auch schwer über den Winter nur und müssen dann natürlich überlegen, langjährig Festangestellte eventuell irgendwann entlassen zu müssen.
Um die Gastronomen vom Kostendruck zu entlassen, fordert ihr Branchenverband von der Politik flexiblere Arbeitszeiten, weniger Bürokratie und vor allem eine Senkung der Mehrwertsteuer, wie im Koalitionsvertrag angekündigt.
Die Forderungen sind ganz klar, dass wir ab Januar die 7% auf alle Speisen dauerhaft bekommen und dass das jetzt möglichst schnell in Gesetze gegossen wird.
Weniger Steuern würden helfen, doch Björn Swanson ist skeptisch.
Jetzt hatten wir einen Kanzler, der im Wahlkampf behauptet hat, mit Ihnen geht die Steuer von 19% zurück auf 7%. Gleichzeitig wird gesagt über den Finanzminister, dass wir Milliarden an Steuergeldern jedes Jahr fehlen. Und da fehlt mir die Fantasie zu glauben oder zu verstehen, wie man dann für uns die Steuer um 12% wieder senken soll.
Und so bleibt es für ihn am Ende dabei. Hoffen auf bessere Zeiten.
Sollte die Mehrwertsteuer gesenkt werden, damit das Angebot in der Gastronomie auch wieder günstiger wird? Daniel Hechler vom Südwestrundfunk hat dazu folgende Meinung.
Ja, es ist richtig teuer geworden, essen zu gehen in Deutschland. In vielen Gaststätten wurde dermaßen an der Preisschraube gedreht, dass den Gästen der Appetit vergeht. Seit 2020 sind die Preise um ein sattes Drittel gestiegen. Ob das tatsächlich nur an höheren Kosten für Lebensmittel, Getränke und Personal liegt, ist zumindest zweifelhaft. Fakt ist, Kunden bleiben weg. Vielen Betrieben steht das Wasser bis zum Hals. Aber das liegt nicht nur an Kosten und Preisen. Mehr denn je sind Innovationen gefragt, schlankere Abläufe, ein optimierter Einkauf, neue, attraktive, auch günstigere Angebote auf der Speisekarte, um den Geschmack der Gäste wieder besser zu treffen. Ein Steuergeschenk jedenfalls kann kaum das Allheilmittel für die Branche sein. 3 Milliarden Euro pro Jahr wird es schätzungsweise kosten. Davon dürften einige 100 Millionen ausgerechnet großen Fastfood-Ketten wie McDonald's zugutekommen. Und das in einer Zeit, in der sich im Haushalt eine 30-Milliarden-Euro-Lücke auftut, von der keiner weiß, wie sie geschlossen werden soll. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die geplante Steuersenkung beim Verbraucher nie ankommen dürfte. Es läuft auf einen klassischen Mitnahmeeffekt hinaus, zumindest für die Wirte, die schon jetzt gut verdienen. Die Preise dürften also hoch in vielen Fällen überzogen hoch bleiben. Der Druck auf Veränderungen dagegen fällt. Diese Milliarden sollten wir uns sparen. Für Steuersenkungen mit einem nachhaltigen Effekt für möglichst viele Menschen und nicht nur für gut betuchte Feinschmecker oder Fans von Fastfood.
Die Meinung von Daniel Hechler. Und jetzt haben wir weitere Nachrichten des Tages mit Juliane Harika.
Ein monatelanger Trend setzt sich fort. Die Flüchtlingszahlen sind auch im August deutlich gesunken. Laut Bundesinnenministerium stellten etwa 7.800 Menschen einen Asylantrag. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 60%. Schon in den ersten 7 Monaten dieses Jahres hatte sich die Zahl der Asylanträge verglichen mit 2024 nahezu halbiert. Gestern war eine Gruppe afghanischer Flüchtlinge in Deutschland gelandet. In der Region warten jedoch viele weitere auf die Ausreise. Etwa 200 von ihnen haben an Bundeskanzler Merz appelliert, eine frühere Aufnahmezusage einzuhalten. In einem Brief schildern sie eine ständige Bedrohung durch die in Afghanistan herrschenden Taliban. Merz sagte, Deutschland stehe zu seinen Verpflichtungen, aber jeder Einzelfall müsse geprüft werden. Knapp 48 Stunden sind seit dem schweren Erdbeben im Osten Afghanistans vergangen. Die Taliban sprechen mittlerweile von mehr als 1.400 Toten und mehr als 3.000 Verletzten. Die Hilfskräfte stehen vor großen Schwierigkeiten. Im Katastrophengebiet gibt es kaum befahrbare Straßen und kein Gerät zur Bergung von Verschütteten. Die Vereinten Nationen erklärten, von den Folgen des Bebens könnten insgesamt Hunderttausende Menschen betroffen sein. Auch im Sudan sind durch eine Naturkatastrophe mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Im Osten des afrikanischen Landes hatte es tagelang geregnet. In der Region Darfur verschüttete dann vorgestern ein Erdrutsch ein ganzes Dorf im Mara-Gebirge. Das abgelegene Gebiet wird von einer bewaffneten Gruppe kontrolliert, die diese Bilder veröffentlicht hat. In die Region waren viele Sudanesen vor dem Bürgerkrieg geflüchtet, der bereits mehr als 2 Jahre dauert.
Klein und zerbrechlich und doch steckt in so einer Apfelblüte schon die Verheißung, dass daraus in ein paar Monaten bereits ein leuchtendes Obst wird. Doch was wachsen soll, das braucht auch Wasser und auch wenn der Regen in diesem Sommer manch einen genervt haben dürfte, den Äpfeln, den hat er gut getan. sodass die Erträge jetzt besonders üppig ausfallen dürften. In vielen Regionen Deutschlands hat die Ernte begonnen. Und wer nicht direkt in den knackigen Apfel beißt, genießt ihn womöglich im Kuchen oder allerlei anderen Variationen. Unser Kollege Rupert Wiederwald war mittendrin für uns bei der Ernte in einem Anbaugebiet im Rheinland in Meckenheim und hat sich angeschaut, mit welchen Herausforderungen die Betriebe zu tun haben.
Apfelernte, das ist Handarbeit. Jeder Apfel muss vorsichtig vom Baum geholt werden. Eine Maschine kann das nicht. Dieses Jahr sind sie sehr zufrieden auf diesem Bio-Obsthof. Wie in ganz Deutschland haben auch ihre Apfelplantagen gut getragen. Etwa 15 klassische Apfelsorten wie Elster oder Gala bauen sie hier an. Alle tragen dieses Jahr viel mehr runde und saftige Früchte als in den vergangenen Jahren, freut sich Obstmeister Manfred Schöneck.
Es ist auf jeden Fall ein gutes Jahr dieses Jahr. Die Qualität ist sehr gut. Es wird eine richtig gute Ernte werden. Wir werden hier beim Elster um die 30, 40 Tonnen liegen. Das ist im Bio eigentlich schon mal ganz gut.
30 bis 40 Tonnen pro Hektar, per Hand gepflückt von Saisonarbeitern. Die sind für alle Bauern in der traditionellen Obstregion südlich von Bonn gerade ein Riesenthema. Früher kamen sie aus Polen oder Tschechien, inzwischen vor allem aus der Ukraine und Rumänien. Doch auch da wird es immer schwieriger, sagt Sven Schöneck, der für das Kaufmännische auf dem Hof zuständig ist. Er erzählt, inzwischen suche er sogar in Asien.
Wir hatten jetzt probiert, vietnamesische Angestellte zu uns zu holen und haben dort jetzt mehrfach die Anträge an das Arbeitsamt geschickt. Die wurden jedes Mal mit anderen Begründungen verneint und abgesagt, sodass wir jetzt Vietnamesen für die Landwirtschaft nicht bekommen können. Zulässig wären sie jetzt für eine Gastronomie, nur das bringt uns jetzt recht wenig.
Einer, der seit fast 20 Jahren kommt, ist Ciprian Pavel aus Rumänien. Heute ist er an der Sortieranlage. Hier werden die frisch gepflückten Äpfel für den Großhandel verpackt. 10 Kilo pro Kiste. Jedes Jahr kommt Ciprian Pavel, der sonst als Taxifahrer arbeitet, für 3 Monate nach Meckenheim. Deutscher Mindestlohn, für ihn ein guter Deal, wie er sagt.
It's well paid.
Es ist gut bezahlt. Und die Arbeitsbedingungen sind okay. Sogar mehr als das.
More than okay.
Ich komme jedes Jahr. Das ist schon Routine. Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Besitzern und zu den Kollegen. Wochenlang werden jetzt hier in Meckenheim Obstkisten gefüllt, gestapelt, die Äpfel mit heißem Wasser gegen Pilze behandelt und im Kühlhaus eingelagert. Die Region gehört zu den größten deutschen Anbaugebieten und dieser Obsthof mit 130 Hektar zu den größten Betrieben. Auf etwa der Hälfte der Fläche wachsen Äpfel und Birnen, alles Bio. Der Betrieb gehört zu einem Bio-Landwirtschaftskonzern, hat Mittel für Investitionen, zum Beispiel für diese selbstfahrende Erntemaschine, die gerade bei den Birnen eingesetzt wird. Geerntet wird auf mehreren Etagen, immer noch von Hand, aber viel effektiver als früher.
In einem können wir praktisch von oben bis unten den ganzen Baum pflücken. Die Leute müssen nicht auf Leitern oder so. Ist jetzt neu und wir probieren das. Und was wir jetzt so festgestellt haben, sind wir bei der doppelten Pflückleistung.
Denn auch wenn hier alles Bio ist, es muss sich rechnen. Und Landwirtschaft ist durch das veränderte Klima nicht einfacher geworden. Letztes Jahr gab es zuerst Hagel in der Blütezeit. Und was danach noch übrig war, verbrannte regelrecht im zu heißen Sommer. Auch dieses Jahr vertrugen manche Bäume die Sonne nicht.
Das ist Sonnenbrand. Diese Früchte müssen aussortiert werden, dann kann man hier, die sind kaputt.
Und ist das etwas, was in den letzten Jahren öfters vorgekommen ist?
Ja, es wird immer häufiger. Durch die hohen Temperaturen haben wir immer mehr damit zu kämpfen.
Dieses Jahr aber volle Bäume, große Früchte. Ein Jahr, das allen hier in Meckenheim Hoffnung gegeben hat, dass der Obstanbau in der Region eine Zukunft hat.
Bei Musik aus der Maschine, da dachte man jahrzehntelang an solche Kisten. Für ein paar Münzen wurden auf Knopfdruck Hits abgespielt. Inzwischen ist die Jukebox aber vor allem etwas für Museen oder Liebhaber. Denn längst hören viele Menschen ihre Lieblingsmusik auf dem Smartphone, auf einer der großen Streaming-Plattformen. Damit aber können nur Superstars wirklich Geld verdienen. Und inzwischen ist die Lage für viele Künstler noch schwieriger geworden. Denn mit KI, mit künstlicher Intelligenz, können die Maschinen Musik nicht nur abspielen, sondern auch gleich selbst komponieren und vertonen. Wozu das führen kann, zeigen Helene Buchholz und Christoph Prössel.
Emily Portman arbeitet gerade an ihrem neuen Album.
Wake up, you're a star.
Sie schreibt die Texte, komponiert die Melodien, arrangiert die Musik. Schon vor ein paar Wochen schrieben einige Fans sie freudig an, lobten ihr neues Album. Dann habe ich auf die Links geklickt und fand dieses neue Album mit dem Titel Orca. Es wurde angeboten auf all meinen Profilen bei iTunes, Spotify, Amazon, YouTube. Dabei hatte ich das Album gar nicht produziert. Emily Portman merkte sofort, das war nicht ihre Stimme, die Musik klang steril und unbelebt. Jemand musste die Titel mit künstlicher Intelligenz erstellt und mit ihren Profilen verknüpft haben. Ihr Management beschwerte sich bei den Anbietern, die entfernten die Titel daraufhin, die Musik ist nicht mehr abrufbar. Das war unglaublich verstörend und beunruhigend, dass mir das jemand angetan hat. Emily Portman ist Opfer eines Betrugs geworden. Doch die künstliche Intelligenz wird auch ganz legal eingesetzt. Ziemlich erfolgreich ist eine Band, die es eigentlich gar nicht gibt. Velvet Sundown heißt das Projekt. Künstler, Musik, Plattencover, alles mit künstlicher Intelligenz erstellt. Die Musik erinnert an die Eagles, Neil Young, Led Zeppelin. Die Musik der Zukunft? Der Journalist Robin Murray ist skeptisch. Velvet Sundown ist nicht wirklich schlecht oder unhörbar. Es ist technisch in Ordnung, aber es gibt keinen emotionalen Anknüpfungspunkt. Und wie so oft bei KI-generierter Kunst merkt man an verschiedenen Stellen, dass es eben nicht von einem Künstler geschaffen wurde. Das alles funktioniert auf den Streaming-Plattformen, weil hier der Algorithmus ähnliche Titel in Playlisten zusammenfasst. Ich denke, auf den Plattformen gibt es viele Playlisten für Menschen, die zwar irgendwas hören wollen, aber nicht richtig zuhören, wie zum Beispiel eine Nachmittagsbüro-Playlist. Da läuft dann so ein Song öfter, ohne dass den jemand wirklich ausgesucht hat. Titel, die oft gespielt werden, bringen Geld, allerdings nicht den Künstlern, mit denen die KI trainiert wurde. Emily Portman sieht die Konkurrenz, glaubt aber nicht daran, dass künstliche Intelligenz Künstlerinnen gänzlich ersetzen kann. Ich schreibe die Lieder, möchte mich mit den Menschen verbinden, will sie bewegen, sie nachdenklich stimmen mit meinen Geschichten. Emily Portman ist überzeugt, der Mensch, die Biografie, all das gehört dazu zur Künstlerin. Dinge, die die künstliche Intelligenz noch nicht herstellen kann.
Und wir kommen zum Blick aufs Wetter und fragen, wie es in dieser Woche weitergeht, Claudia.
Helge, erstmal noch auf und ab, sowohl bei Temperaturen als auch Sonnenscheindauer. Zum Wochenende macht sich dann ein Hochdruckgebiet bemerkbar. Das heißt jetzt erst einmal noch nicht so richtig viel Sonnenschein, denn morgen und übermorgen ziehen noch Tiefs durch, Warmfront, dann Kaltfront. Das heißt für Stuttgart so 3 bis 5 Stunden jetzt morgen, übermorgen und am Freitag. Das Wochenende bringt dann aber 10 Stunden Sonne. In Schwerin wird es vor allem am Freitag trüb sein, wenn dann die Kaltfront durchzieht. Auch da Richtung Wochenende aber deutlich mehr Sonnenschein. Und auf dem Strömungsfilm sieht man sehr schön, da ist im Moment noch sehr viel Bewegung. Morgen wird es auch recht windig, vor allem im Nordwesten Deutschlands. Durch Tiefdruckgebiete, da drehen sich eben die Luftmassen gegen den Uhrzeigersinn. Und hier sieht man auch, da kommt frischere Luft am Freitag, weil dann eben die Kaltfront durchgezogen ist. Morgen wird es nochmal recht warm mit der Warmfront. Und dann am Wochenende Hochdruckeinfluss. Und das heißt, das Wetter beruhigt sich ein bisschen. Und die Sonne ist häufiger dabei. Auch die Temperaturen steigen dann wieder in den sommerlichen Bereich. Jetzt in der Nacht breiten sich aus Westen erstmal dichte Wolken der Warmfront aus. Das heißt, vor allen Dingen von Bayern bis Richtung Vorpommern ist es lange Zeit trocken und auch locker bewölkt. Morgen im Laufe des Tages kommen dann auch Schauer bzw. Regen an. Die werden noch in die Mitte vorankommen. Im Osten und Südosten bleibt es am längsten trocken mit Sonnenschein. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück. Da merkt man schon die recht warme Luft. So 17, 18 Grad im äußersten Westen, sonst meist 9 bis 15 Grad. Und morgen Nachmittag bis zu 27 Grad entlang der Neiße und am Kaiserstuhl. sonst 22 bis 25 Grad. Da kommt so ein Schwall wärmerer Luft mit der Warmfront. Danach leicht wechselhaft. Am Donnerstag nach Nordosten hin lange trocken und sonnig. Aus Südwesten breiten sich Schauer und Gewitter aus. Die kommen dann am Freitag weiter nach Nordosten voran. Temperaturen liegen dann meist bei gedämpften 19 bis 23 Grad. Aber danach geht es wieder etwas bergauf mit den Werten.
Sehr schön, guter Ausblick. Danke dir, Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen. Hier folgen jetzt exklusive Einblicke in die neue Sicherheitslage Deutschlands und Europas mit der russischen Bedrohung. In der Reportage Soldat Nummer 1, der General und die Zeitenwende.
Ja, dafür haben ARD-Kolleginnen und Kollegen den Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, über viele Monate begleitet.
Und morgen Abend meldet sich an dieser Stelle Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen. Kommen Sie gut durch die Woche.
Tschüss.
Tschüss.